Das Internet ist natürlich ein schriftliches Medium, also es geht viel über Sprache, man sendet Kommentare, man hat viel die Möglichkeit, jetzt auf Online-Artikel zu reagieren. Man hat unter Umständen auch die Möglichkeit, anonym zu schreiben, zu reagieren, und das öffnet natürlich ja häufig die Möglichkeit, Sachen zu schreiben, die man sich jetzt in der normalen Öffentlichkeit nicht trauen würde. Und zudem haben wir noch eine Befragte, die in unserer Studie, da komme ich jetzt gerade schon mal einmal direkt aufs Thema, gesagt hat, dass dieses "Ich bin ja kein Nazi, aber", dass das viel Türen und Toren geöffnet hat, viel zu sagen, also so eine Verrohung der Sprache, zu einer Verrohung der Sprache geführt hat und genau einfach Umgangsformen verändert hat.
Jetzt hast du es schon angesprochen mit dem "Ich bin ja kein Nazi, aber", sind es dann wirklich eben die Themen, die man sich, würde ich mal behaupten, gemeinhin vorstellt, wie, sagen wir mal so Schlagwörter wie Geflüchtete oder Gender, die dann wirklich Hate Speech auslösen, oder kam dann bei der Studie heraus, dass es nicht unbedingt nur da ist, wo man es vermutet?
Also wir haben ja Journalistinnen und Journalisten befragt, das ist ja dann nochmal eine spezifische Gruppe, und haben da eben gefragt, wie da die Reaktionen auf die Publikation oder Veröffentlichung sind. Und wir haben da schon auch so eine Art Hot Issues abgefragt, also was sind so prägnante Themen, die euch einfallen, wo gibt's da besonders viel, wir nennen es im Projekt oder haben es genannt, Angriffe auf Journalistinnen, also von verbalen Beleidigungen bis hin zu tätlichen Übergriffen, das dann tätliche Übergriffe ist vielleicht dann noch die Abgrenzung zu Hate Speech. Und da kamen so viele, sag ich mal, so die Themen vor, die man jetzt erstmal im Kopf auch assoziieren würde. Das war allerdings natürlich, also 2016 haben wir erhoben und auch fürs Jahr 2016 gefragt. Das sind dann vielleicht jetzt nochmal andere Themen als jetzt gerade. Grundsätzlich können wir aber sagen, wir haben so ein bisschen abstrakter auch abgefragt, in welchen Ressorts zum Beispiel mehr Angriffe auf Journalistinnen erlebt wird, berichtet wird. Und da können wir eben sagen, dass ja, in Bereichen, also auch wieder so ein bisschen, was man so vermuten würde, Politik, Lokales, Regionales, gibt es mehr Angriffe auf Journalistinnen als zum Beispiel im Bereich Wissen und Technik oder Kunst und Kultur.
Wenn wir jetzt mal zur Studie direkt kommen, da hat sich ja gezeigt, dass eben viele Journalistinnen und Journalisten von Hate Speech betroffen sind. Das ist ja jetzt erstmal noch nichts wirklich Überraschendes, aber was mich interessiert ist, wie gehen die damit um? Was haben die angegeben, was sind so ihre Strategien, damit umzugehen?
Genau, das ist ganz spannend, also ein spannendes Ergebnis, was wir herausgefunden haben oder was wir in den Daten lesen können. Es gibt so ein bisschen so einen Unterschied. Es gibt, wir haben abgefragt, ob die Journalistinnen und Journalisten einmalig angegriffen wurden oder mehrmals bis regelmäßig. Und da erkennen wir einen Unterschied. Also die einmalig angegriffenen Journalistinnen geben insgesamt deutlich weniger Bewältigungsstrategien an und sind eher so bei informellen Strategien. Also die Frage, sprechen mit der Familie, fragen Kolleginnen und Kollegen, wie die damit umgehen. Wenn wir jetzt im Vergleich dazu uns die Leute angucken, die angeben, dass sie häufiger, also mehrmals bis regelmäßig angegriffen wurden, da sind es eher so technische Lösungen. Also ich blockiere Personen, die mich angreifen, ich schließe die Kommentarfunktion zu meiner Publikation und ähnliches.
Wenn man jetzt täglich von Hate Speech betroffen ist, wie ja eben manche der gerade angesprochenen Personen, ist es, stelle ich mir vor, ja eben auch wirklich ein psychologischer Druck, unter dem man steht. Wie kann man da einerseits als Privatperson oder eben meinetwegen auch als Journalist oder Journalistin gut mit umgehen? Was sind da Strategien?
Kurz noch einmal vorab, genau, es geht einmal um die Leute, die tatsächlich Angriffe erfahren haben, aber was wir jetzt auch in den Ergebnissen sehen können, wenn wir jetzt von den Belastungen sprechen, da macht es gar nicht so einen großen Unterschied, ob die Journalistinnen und Journalisten tatsächlich Angriffe erlebt haben oder nicht. Das heißt, es fühlen sich jeder Zweite fühlt sich von Angriffen belastet, auch wenn ich selber gar nicht betroffen bin.
Also dadurch, dass man es einfach sieht oder dass man Kollegen, Kolleginnen kennt,
genau,
die betroffen sind.
Genau. Und entsprechend fallen da einfach die Belastungen anders aus, als man das vielleicht im ersten Moment erwarten würde. Und genau, also da berichtet uns jeder Zweite von Belastungen, die sich dann auch mitunter auf die psychische Gesundheit oder auf das Privatleben ausleben. Und genau, wir haben noch unterschieden zwischen Belastung und Beeinträchtigung, weil es ja für den Journalismus einfach einen gesellschaftlichen Auftrag auch gibt, zu informieren. Und irgendwie, ich habe nochmal gelesen, die Journalistinnen ohne Grenzen sagen ja, Information ist ein erster Schritt zu Veränderung. Das heißt, das ist ja eine ganz wichtige Funktion, die der professionelle Journalismus übernimmt. Und wenn er jetzt beeinträchtigt wird durch Angriffe oder durch Hate Speech, haben wir halt ein ernsthaftes gesellschaftliches Problem. Und da ist jetzt im Unterschied zu den Belastungen, merkt man schon, dass es da einen Unterschied macht, ob ich persönlich Erfahrungen mit Hate Speech, mit Angriffen gemacht habe oder nicht. Nichtsdestotrotz sagen 24% der Befragten, die Angriffe erlebt haben, dass sie Beeinträchtigungen spüren im journalistischen Alltag.
Wenn du jetzt sagst, oder beziehungsweise die Betroffenen ja sagen, dass sie da Beeinträchtigungen spüren, müsste es ja irgendwelche Strategien auch von journalistischen Redaktionen geben, wie man damit eben umgeht. Gibt es da etwas, was man schon mal berichten könnte, wie man eben als Redaktion damit umgehen kann, als Bewältigung?
Wenn wir jetzt aus der Perspektive der Journalistin gucken, was eine Redaktion leisten kann, ist das ganz viel Aufklärungsarbeit, das Thema öffentlich machen, darüber reden, auch in der Redaktion sich Zeit zu nehmen, darüber zu reden, zu diskutieren. Das ist ein ganz starker Punkt, den ganz viele Journalistinnen angesprochen haben. Unter anderem auch in Verbindung mit so, wir haben Publikationsdruck, wir haben Zeitstress, wir haben gar nicht so richtig Zeit, in Ruhe mal darüber zu reden. Das wäre also was auf Redaktionsebene gut implementiert werden könnte, dass man sich da so Feedback-Schleifen vielleicht einbaut, wie ist das gelaufen, was haben wir da erlebt, wie können wir damit umgehen. Ein zweiter Punkt wäre halt irgendwie auch, was Journalistinnen und Journalisten sich da wünschen, dass so die Chefetage sich so ein bisschen vor die Journalistin stellt. Also da berichten einige, dass sie sich so ein bisschen alleine gelassen gefühlt haben oder dass sie sich wünschen würden, dass es da eine klarere Abgrenzung auch von der Chefetage geben würde.
Grundsätzlich ist ja eigentlich das Verfassen von Hate Speech im Normalfall eine Straftat. Mhm. Trotzdem hat man ja so ein bisschen das Gefühl, dass eher in den wenigsten Fällen das zur Anzeige gebracht wird. Gibt es da Erklärungen, warum das eigentlich so ist?
Genau, bei uns in der Journalistinnen-Umfrage haben wir auf jeden Fall gemerkt, dass vielen es schwer fällt, überhaupt einzuschätzen, ist das jetzt ein juristischer Straftatbestand oder eben nicht. Und selbst wenn das so ist, kommt es halt auch nicht immer zur Anzeige. Da ist auf jeden Fall auch wieder das gleiche Thema. Man muss es öffentlich machen, man muss drüber reden, man muss drüber diskutieren. Man muss vielleicht auch die klaren juristischen, formalen Grenzen kennen, was noch okay ist, was auszuhalten ist und was eben über ein Maß hinausgeht, wo man sagt, hier wird es jetzt strafrechtlich relevant.
Dass Journalistinnen und Journalisten von Hate Speech betroffen sind, ist, ich habe es vorhin schon gesagt, wahrscheinlich nicht das Überraschendste an der Studie bzw. der Auswertung gewesen. Gab es trotzdem etwas, was dich bei der Auswertung besonders überrascht hat?
Ja, auf jeden Fall. Ich habe ja gerade schon mal kurz angesprochen, wenn wir uns die Belastung anschauen, dass die gar nicht so groß sich unterscheiden zwischen denjenigen, die angegriffen wurden und denjenigen, die nicht angegriffen wurden. Damit zusammenhängt, was für mich auch überraschend war, wir haben so ein bisschen nach den Faktoren gefragt oder nach den vermuteten, in Anführungsstrichen, Gründen, warum die Journalistinnen angegriffen wurden. Und da sagen uns 75%, dass sie allein ihre Rolle als Journalistin verantwortlich machen für erlebte Angriffserfahrungen, was natürlich ein riesen Anteil ist. Und der erstmal vielleicht auf den ersten Blick so ein bisschen, ja, so ein Unbehagen hervorruft, so, okay, das kann man halt nicht ändern, ne? Also man kann ja nicht sagen, ich veröffentliche weniger oder in einem anderen Bereich oder so, ich bin Journalistin, das ist ja was ganz Substanzielles, was da adressiert wird in diesem Moment. Wir haben das dann so ein bisschen versucht zu interpretieren und haben es halt einfach so gesehen, dass Angriffe gegen bestimmte Journalistin so gesehen werden können als Angriff gegen den professionellen Journalismus per se. Das sehen wir dann auch, wenn wir weiter gefragt haben, inwiefern zum Beispiel soziodemografische Merkmale, Geschlecht, Alter, Migrationshintergrund eine Rolle spielen. Das ist da verhältnismäßig gering, sondern tatsächlich einfach die Rolle als Journalistin, Journalist ist ausschlaggebend für viele Angriffserfahrungen. Genau, und das hat natürlich große Implikationen für Präventions- und Interventionsstrategien.
Wenn man sich jetzt politische Debatten, insbesondere von rechts außen, anschaut, könnte man das Gefühl bekommen, dass eben Hassrede immer salonfähiger wird? Kann man das so platt sagen, also dass da eine Verschiebung stattfindet dessen, was öffentlich sagbar ist?
Also wir können natürlich vor dem Hintergrund des Projekts nicht so viel dazu sagen, weil es eine Querschnittsuntersuchung war. Dafür bräuchte man jetzt Längsschnittdaten, um da einen zeitlichen Verlauf zu sehen. Da kann ich jetzt nur berichten, was ich da persönlich wahrnehme. Und ich habe da schon das Gefühl, was ich gerade gesagt habe, eine Journalistin hat uns in den Angaben gesagt, dieses "Ich bin ja kein Nazi, aber", das hat Tür und Tor geöffnet für Hate Speech, für Angriff auf Journalistin. Und genau so ein Narrativ von rechts außen, von besonders rechtspopulistischen Parteien, die da oben, die Politik da oben und wir hier unten, der professionelle Journalismus da oben, die haben sich abgekapselt von uns einfachen Bürgern hier unten. Das sind, glaube ich, Sachen, die sich über die Zeit so ein bisschen entwickelt haben, was man genau einfach, was spannend wäre, nochmal wissenschaftlich zu beobachten. Aber aus meiner persönlichen Perspektive, die ich da schon war, dass dann zumindest eine Veränderung stattgefunden hat im Sinne von, es ist mehr sagbar geworden und in gewisser Weise vielleicht auch eine kleine Verschiebung des Diskurses, wo man aber auch wieder dran arbeiten kann. Also wo man, wenn man das feststellt, ja auch was machen kann.